Die heutige Episode wird präsentiert vom Naturhotel Forsthofgut. Das Forsthofgut liegt in Leogang im Salzburger Land am Fuße der Leoganger Steinberge und blickt auf eine Geschichte zurück, die bis ins Jahr 1617 reicht. Was als Forstbetrieb begann, wird heute in fünfter Generation von Christina und Christoph Schmuck als Rückzugsort geführt, der Natur, Erholung und Gastfreundschaft auf besondere Weise verbindet. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich bin seit Jahren immer mal wieder gerne dort. Und Herzstück ist das Waldspa, wo auf 5700 Quadratmetern Rückzugsorte entstehen zwischen Saunen, Pools, Naturbadesee und den Bergen. Für Familien ist das ebenso geeignet wie für alle, die einfach mal zur Ruhe kommen wollen. Im Falstaff Spa Guide 2026 wurde das Forsthofgut dafür mit der vollen Punktzahl als bestes Spa-Hotel Österreichs ausgezeichnet. Und auch kulinarisch lohnt sich der Aufenthalt wirklich sehr. Bestes Frühstück und 3 Menülinien täglich, vieles vom eigenen Bauernhof und von umliegenden Produzenten. Dazu 3 à la carte Restaurants, vom Wald inspiriert bis zur japanischen Kochkunst. Und im Winter geht es direkt vom Hotel auf die Piste. Wenn ihr also mal eine schöne Auszeit dort verbringen wollt, dann schaut auf forsthofgut.at vorbei. Den Link findet ihr ebenso in den Shownotes. Vielen Dank für die Unterstützung der heutigen Folge an das Naturhotel Forsthofgut. Und nun viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und heute spreche ich mit Katja Fambach. Hallo Frau Fambach.
Hallo.
Sie sind Vizepräsidentin des Amtsgerichts Offenbach, aber sind natürlich auch nicht so auf die Welt gekommen. Deswegen fangen wir ganz vorne an. Wie sind Sie zum Jurastudium gekommen?
Ich bin eher zufällig zum Jurastudium gekommen. Also nach dem Abitur stand das für mich keineswegs fest. Ich komme auch nicht aus einer Juristenfamilie. Ich konnte mich auch gar nicht entscheiden, ob ich Jura studieren soll oder ob ich Germanistik machen soll, weil ich wollte eigentlich immer Lektor werden. Ach. Und da hat man mir mal gesagt, weißt du was, Lektor zu werden, das ist total schwierig. Und mit Germanistik, da kann man auch nicht so viel machen. Studiere Jura, damit kannst du alles werden. Und weil das für mich noch nicht genug war, habe ich am Anfang, das ging damals noch, ein Doppelstudium angefangen und habe tatsächlich Germanistik und Jura studiert und habe dann nach einer gewissen Weile gesagt, okay, das Fach, was sich besser anfühlt, beziehungsweise wo ich vielleicht auch besser bin, das mache ich weiter und das war dann am Ende Jura. Also ich kann dazu sagen, umso älter ich werde und umso mehr ich mich mit Prüfungen und mit zweitem Staatsexamen beschäftige, kommt manchmal bei mir so eine Deutschlehrerin durch. Also das ist wirklich krass, ja. Also ich sehe mich irgendwie auch, weil Jura, Klausuren schreiben, hat sehr viel mit deutscher Sprache, also überhaupt mit Sprache, mit Ausdruck, mit Formulieren zu tun. Und ich sehe mich auch in meiner Arbeitsgemeinschaft oft, dass ich da so stehe und so ein bisschen so studienrätinmäßig unterwegs bin.
Okay, auf die Arbeitsgemeinschaften und alles, was da gut und vielleicht auch noch besser laufen könnte, gehen wir gleich noch mal ein kleines bisschen ein. Erstmal war das ja eine gute Wahl, nicht Lektorin zu werden, so mit Blick auf künstliche Intelligenz. Also der Job wird es natürlich jetzt sehr, sehr schwer haben. Die Juristen haben da vielleicht noch ein bisschen bessere Chancen. Wo haben Sie dann studiert?
In Frankfurt okay. Am Main.
Und Referendariat auch?
Auch in Frankfurt am Main gemacht, ja.
Und sind dann direkt in die Justiz eingestiegen?
Ja, ich bin dann direkt nach dem zweiten Staatsexamen in die Justiz gegangen. Meine erste Stelle war dann beim Amtsgericht in Friedberg gewesen, wo ich dann sozusagen fast jedes Rechtsgebiet machen durfte.
Warum Justiz?
Ich hätte mir nicht vorstellen, Anwalt zu werden. Also meine zweite Ebene wäre gewesen, ich war immer so öffentlich-rechtlich unterwegs. Ich wäre dann wahrscheinlich eher in die Verwaltung gegangen. Ich habe mich nie als Anwältin gesehen. Das war aber nichts, was mir nahegelegen hätte.
Okay, ja. Und wie sind Sie dann zum ganzen Prüfungsrechtsthema gekommen?
Das fing eigentlich schon relativ früh an, weil als ich damals in Friedberg war, hatte ich eine Kollegin, die hat für die Einführungsarbeitsgemeinschaft im Zivilrecht jemanden gesucht für 2 Wochen. Und ich habe dann praktisch schon ab 2000, also als ich aus der Probezeit raus war, erste Arbeitsgemeinschaften im Zivilrecht, die Einführungsarbeitsgemeinschaft gemacht. Und das hat sich dann im Grunde immer so weiterentwickelt, ja.
Jetzt ist es ja schon so, dass man manchmal hört, ja, da macht man so für den Lebenslauf mal eine Arbeitsgemeinschaft und dann hat man so auch seine Pflicht getan. Sie sind aber dabei geblieben.
Ja, ich bin dabei geblieben. Ich habe das im Grunde sogar immer intensiver gemacht. Mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht. Ich sage auch heute noch zu meinen Referendaren, zum Beispiel die Relationstechnik, obwohl ich damals noch 8 Monate Zivilstation hatte und in der Kammer für Handelssache eine Relation 6 Wochen in den Sommerferien irgendwie schreiben musste über Handelsvertreterausgleich. Relationstechnik habe ich erst gelernt, als ich versucht habe, das den Referendaren beizubringen. Erst
Ja.
da ist bei mir nach und nach der Groschen überhaupt gefallen, was damit gemeint ist. Und da, also vielleicht ist es eine Art Retraumatisierung, dass ich mich da immer wieder mit dem Prüfungsrecht und mit den Arbeitsgemeinschaften beschäftigt haben.
Also jetzt haben Sie zwei ganz interessante Sachen gesagt, finde ich. Zum einen, dieses Lernen durch Lehren ist ja ganz interessant. Also das lernt man ja auch, wenn man eine Arbeitsgemeinschaft hat in der Vorbereitung, sei es aufs erste oder zweite Examen, dass man dort einfach wirklich die Probe aufs Exempel erlebt, wenn man den anderen den Fall und natürlich auch die Lösung vorstellen muss, ob man es wirklich verstanden hat. Und der zweite Punkt, Sie sagen Retraumatisierung, das triggert ein spannendes, ist ein spannendes Stichwort, weil es was triggert. Ich habe neulich bei Beck aktuell einen kleinen Artikel darüber geschrieben, dass wir häufig im Prüfungsrecht nicht im Sinne der Innovation weit genug denken und nicht vorankommen, das Ganze ein bisschen moderner zu gestalten, weil eben viele Beteiligte doch auch immer noch so mental bei ihrem eigenen Examen hängen und dann sagen, naja, aber damals war es auch hart und warum soll es jetzt einfacher werden? Ich weiß, das meinten Sie gerade natürlich nicht, aber greifen wir den Ball vielleicht mal auf. Was hat sich denn im Laufe der letzten dann ja gut 20 Jahre im Bereich Prüfungsrecht verändert und was müsste sich vielleicht aus Ihrer Sicht auch noch ändern?
Also im Grunde ändert sich nichts und das ist nicht gut.
Ja.
Also wenn ich sage Retraumatisierung, dann meine ich das ganz im Gegenteil, dass ich sage, das, was ich erlebt habe oder empfunden habe im Examen, das müssen alle genauso empfinden, weil es für mich so hart war. Eher im Gegenteil. Also ich habe das Examen wirklich als so schrecklich empfunden. Also in der Zeit, als ich Examen gemacht habe, kam halt auch noch hinzu, ich konnte weder im ersten noch im zweiten Examen einen Verbesserungsversuch machen. Und das heißt, wenn man da einen Blick in die Justiz geworfen hat und gesagt hat, okay, das wäre vielleicht was, was ich machen will, dann hatte man genau einen Schuss frei. Und entweder hatte man die Noten oder man hatte sie nicht. Und das, also ich war in einem psychisch kompletten Ausnahmezustand. Und dementsprechend weiß ich auch heute nicht, ja, ob das wirklich immer wieder die Befassung mit dieser Situation ist. Ich sage meinem Referendar zum Beispiel auch immer, ich träume heute noch davon, dass ich das zweite Staatsexamen nicht habe und in 6 Wochen machen muss und wache schweißgebadet auf und gehe dann wirklich davon aus, dass ich im Beruf bin, aber das Examen nicht habe. Es ist wirklich schon etwas, was vielleicht viele Menschen erleben, die eine Prüfung gemacht haben. Also man hört es ja auch, was weiß ich, von Abiturienten. Das Problem in der Referendarausbildung, ich war auch mal ein bisschen historisch unterwegs. Ich habe einen Aufsatz geschrieben über einen Vorgänger von mir als weiterer aufsichtsführender Richter, der im Nationalsozialismus verfolgt und ermordet worden ist und habe mich damals auch mit den Akten über die Ausbildung beschäftigt, weil ich den Lebenslauf dieser Person nachvollzogen habe. Und wenn man in Frankfurt ins Stadtarchiv geht, dann sieht man, dass die Referendarausbildung 1900 drei fast genauso war wie heute. Und ich sage meinen Referendaren auch, wahrscheinlich waren die Klausuren auch genauso wie damals. Das ist ein, also da kann man über schon so ein Bildungssystem insgesamt in Zweifel geraten, weil wir machen in Deutschland vieles, was wir schon 100 Jahre so machen, ohne es wirklich zu verändern. Und das trifft sicherlich fürs Examen oder fürs Referendariat oder fürs Jurastudium insgesamt auch zu.
Was sind denn aus Ihrer Sicht die Gründe dafür, dass sich nichts ändert? Es muss ja irgendwie Beharrungskräfte geben im System. Wo kommen die her? Was ist das?
Naja gut, ich denke, der eine Grund, den man beibehält, ist eben der Allround-Jurist, also die Ausbildung zum Richter. Das ist im Grunde der Ansatz im gesamten Jurastudium. Und das ist so eine Allround-Funktion, die wir den Studierenden oder Referendaren da abverlangen, wo so wenige nachher überhaupt in den Richterberuf gehen oder gehen können. Das wäre halt ein wirklicher Systembruch, wenn wir sagen würden, das würden wir ändern wollen.
Tja, 50% ungefähr werden Anwältinnen und Anwälte, ne? Pi mal Daumen.
Ich meine sogar mehr, ja. Also ich meine, wir haben natürlich jetzt was geändert, indem wir ja viel stärkeres Gewicht auf der Anwaltsstation haben. in dem einfach die Ausbildung in der Anwaltsstation sehr viel länger ist. Nur das Problem ist, wir haben trotzdem an der Art und Weise, wie wir prüfen, nichts geändert.
Okay, dann haben wir die Kritik erstmal vernommen, sozusagen. Das ist vor die Klammer gezogen, glaube ich, auch ganz hilfreich, damit man versteht, mit welchem Blick Sie jetzt auf das ganze Prüfungswesen gerade schauen. Ich würde sagen, eher ein progressiver, moderner Blick, den wir jetzt hier ganz gerne noch ein bisschen weiter zu Wort kommen lassen würden. Schildern Sie erstmal bitte für unsere Zuhörenden, wie für Sie so eine Examensprüfung abläuft. Also, wann fängt es an? Wie sieht der Tag an sich aus, wenn Sie eine mündliche Prüfung haben? Sie machen auch mündliche, nehme ich an. Ne? Mhm. Was gibt es in schriftlichen zu berichten? Also einfach, damit man dieser Blackbox-Prüferin vielleicht mal so ein kleines bisschen ein Gesicht gibt.
Aus Prüfersicht ist es für mich, fängt so eine Prüfung damit an, dass ich Klausuren übersandt bekomme. Ja, also dass ich natürlich das, was da in 5 Stunden geschrieben wurde, bekomme. Das sind eben alle Klausuren, die in Hessen im Bereich des Zivilrechts geschrieben werden, also das sind bei uns die Z1, also die Urteilsklausur aus richterlicher Sicht. Die Z3 kommt dann als zweites, das ist die Anwaltsklausur. Dann kommt am 4. Tag oder als 3. Klausur die zwangsvollstreckungsrechtliche Klausur und dann Arbeits- und Wirtschaftsrecht. Alle 4 Klausurtypen prüfe ich und eigentlich auch in jedem Durchgang. Wir haben in Hessen 6 Examenstermine, also Januar, März, Mai. Und ich nehme eigentlich immer einen Klausurensatz. Das sind 40, 44 Klausuren, davon die Hälfte als Erstkorrektor, die Hälfte als Zweitkorrektor. Und die bekomme ich im Moment noch also Papieren übermittelt. Ja. Aber wir sind auf einem guten Weg, weil wir jetzt schon das E-Examen quasi pilotiert haben. Und dann nehme ich mit dem Klausursachverhalt, lese ihn mir durch und löse ihn erstmal für mich selbst.
Okay. Haben Sie dabei schon mal festgestellt, dass das eigentlich ein ganz schöner Brocken ist?
In der Tat, ja. Also es gibt Klausursachverhalte, wo ich schon gesessen habe und habe gedacht, oh, ich gucke mir das mal locker an und bin dann fast hinten umgefallen, was da alles drin ist. Dadurch, dass ich jetzt so eine Klausurtaktik entwickelt habe, versuche ich jetzt ganz stark mit meiner Klausurtaktik an diese Klausur ranzugehen. Und je nachdem, ob es mir ganz schnell gelingt oder weniger schnell gelingt, weiß ich, ist es ein größerer Brocken oder ein kleinerer.
Okay. Ja gut, jetzt haben Sie das Stichwort in den Raum geworfen. Klausurtaktik. Wie sieht denn eine gute Klausurtaktik im 2. Examen, alles was wir hier machen, gilt fürs Zivilrecht, sei noch mal kurz dazu gesagt, aus?
Klausurtaktik sieht so aus, dass man erstens ein Zeitmanagement hat, also ne, dass man sich genau weiß, wie viel Zeit man sich gibt. Die zweite Klausurtaktik ist, dass man das tut, was das JPA möchte, also sich mit dem Bearbeitervermerk oder gerade in der Anwaltsklausur mit dem Mandantenbegehren zu beschäftigen. Der dritte Schritt ist im Grunde, dass man den Sachverhalt so strukturiert, dass man, ich nenne das immer die Jammerargumente, findet.
Was sind denn Jammerargumente?
Naja, Jammerargumente. Der Unterschied zwischen dem ersten und dem 2. Examen ist, dass wir im 1. Examen haben wir ja praktisch so einen Anspruchsaufbau. Ne? Anspruch entstanden, Anspruch durchsetzbar, Anspruch untergegangen. Im 2. Examen sind Jammerargumente das, worüber gestritten wird. Und das sind die Schwerpunkte der Klausur. Also das heißt, es geht im Grunde nicht mehr darum, jetzt das Wissen abzuladen, was ich über einen Anspruch weiß, sondern ich muss ganz gezielt gucken, worüber wird gejammert und mir dieses Merkmal, diesen Punkt raussuchen und dazu etwas schreiben. Also das heißt, Jammerargumente finden ist im 2. Examen das absolut Existenzielle.
Das ist ein bisschen vergleichbar wie mit der Ö-Rechtsklausur im 1. Examen. Ich finde, im öffentlichen Recht kann man immer so relativ gut die Sätze mental durchstreichen im Sachverhalt. So nach dem Motto, habe ich alles verarbeitet? Geht ein bisschen in die Richtung, ne?
Richtig. Und ich benutze dann auch noch die Pauspapiermethode. Ja, also ich benutze immer ganz viele Bilder und Worte. Nämlich Pauspapiermethode ist, um Jammerargumente zu finden. Das bedeutet, man legt sich die Klageschrift über die Klageerwiderung und da, wo es auseinanderdriftet, also wo nicht einheitlich gesprochen wird, das ist ein Jammerargument. Mhm. Es gibt auch Schlüsselworte für Jammerargumente, zum Beispiel das Wort bestreiten würde ich sofort einkringeln, aber auch das JPA geht manchmal sehr vornehm in den Konjunktiv. Dürfte die Klage schon nicht zulässig sein, ne? Dann weiß man ganz genau, okay, da ist ein Problem. Ja, also das.
Okay, und dann, wie geht's weiter?
Dann geht es darum, dass man anhand des Zeitmanagements sich überlegt, wie viel Zeit verwende ich worauf. Und am allerwichtigsten im zweiten Examen, und daran scheitern die meisten interessanterweise, ist, das Ganze dann in einer juristischen Art und Weise abzuarbeiten. Das Problem, was ich sehe, ist, dass im zweiten Examen oftmals unsere Referendarinnen, Referendare aufhören zu subsumieren. Also das heißt, die sind nicht mehr juristisch unterwegs, sondern nur noch behauptend. Weil man den Urteilsstil vielleicht verwechseln kann mit so, ich werfe einen Satz auf und damit habe ich ihn begründet, was nicht stimmt. Also die Probleme, die ich auch sehe bei Referendaren, die das nicht schaffen oder wo die Klausuren unterdurchschnittlich sind, die sind nicht in der Subsumptionstechnik unterwegs.
Woran liegt das? Ist das Angst? Ist das mangelnde Vorbereitung? Methode? Stil? Wie kriegt man das rausgeschliffen sozusagen?
Ich glaube, es liegt daran, dass wir nicht gut genug vermitteln, dass es trotz allem noch eine juristische Arbeit ist und dass auch Urteilsstil etwas mit Subsumieren zu tun hat und nicht nur mit Behaupten. Ich sage zu meinen Referendaren immer, also wenn ich so eine Klausur aufschlage, dann gibt es drei Typen, wo fehlerhaft, also drei Kategorisieren, wo fehlerhaft subsumiert wird. Wenn ich eine Klausur aufschlage und da ist zum Beispiel keine einzige Norm genannt, dann sage ich, dann weiß ich schon, dass ich sage das mit einem Philosophen zu tun habe. Ne? Also der Philosoph unter den Referendaren sagt, boah, Prüfer, such dir halt deine Norm selbst, ist alles gut. Der zweite Typ ist derjenige, der das Definieren unterlässt. Ja, das sind unsere Populisten. Ne? Also ne, man könnte zum Beispiel sagen, Grönland ist Teil der USA, weil, ne?
Ja.
Und die Begründung fehlt dafür. Sie können juristisch nicht arbeiten, wenn Sie das Tatbestandsmerkmal, was Sie gerade prüfen, nicht definieren. Das schlägt aber manchmal auch in die andere Richtung aus. Das sind nämlich dann die Personen, die sich vom ersten Examen noch nicht gelöst haben. Das sind dann die Lehrbuchschreiber, die vor lauter Glück, dass sie einen Kommentar an der Stelle haben, erstmal die Definition zur Gutgläubigkeit bei Grüneberg unter 932 abschreiben.
Ja.
Das bringt dann auch nicht viel mehr. Und die dritte Kategorie, das sind die Geschichtenerzähler. Das sind die, die die Subsumption einfach, also den Sachverhalt darstellen, aber ohne Bezug zu dem konkreten Tatbestandsmerkmal ihn setzen. Und in allen, also die Referendare sind in allen drei Kategorien unterwegs, sind es möglicherweise auch schon im ersten Examen gewesen, aber jetzt kommt es halt im zweiten Examen zum Schwur.
Wie sollte ich denn jetzt vorgehen, wenn ich vielleicht dem Philosophen zugeneigt bin und das aber auch merke? Also ich glaube, Reflexion ist wahrscheinlich ein guter erster Startpunkt, oder?
Ja, ich bin der Meinung, dass man am besten lernt, wenn man diese Erwägung mal verinnerlicht, indem man sich seine selbstgeschriebenen Arbeiten anguckt. Die Referendare schreiben ja regelmäßig Übungsklausuren. Das Problem ist da jetzt wieder, dass man mancher mit den merkwürdigen Kritzeleien am Rand so ganz wenig nur anfangen kann. Ich versuche dann erst bei den Referendaren das zu übersetzen, was da steht. Und im Grunde zu einer Reflexion dahingehend aufzufordern, dass sie sich mal den eigenen Text angucken und mal gucken, bin ich denn ein Philosoph, bin ich ein Populist, bin ich ein Geschichtenerzähler oder bin ich ein Lehrbuchschreiber?
Jetzt machen Sie das, aber das machen ja wahrscheinlich auch nicht alle AG-Leiterinnen und AG-Leiter. Das ist ja noch so ein Folgeproblem, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Folgeproblem, weil ich bin, wie gesagt, sehr klausurtaktisch unterwegs und habe deswegen schon ganz lange überlegt, wie ich meine Überlegungen zum Thema Klausurtaktik in die Welt bringe. Allerdings gibt es ja auch noch was anderes als Ausbildung. Und ich habe sehr lange darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben, also ein Skript zu machen. Das Problem bei allen Skripten ist das geschriebene Wort, man ist so angreifbar. Ne? Also man ist angreifbar, weil manches, was ich sage, würde mancher Prüfer wahrscheinlich entsetzt die Stirn runzeln und sagen, das kannst du doch so nicht sagen, weil das ist schon auch ein bisschen flapsig. Nur dadurch denke ich, dass man sich besser merken kann. Deswegen ist so ein bisschen die Überlegung, ob ich nicht auf einen Podcast umsteige.
Kann ich empfehlen.
Ja. Beim Podcast sehe ich nur wieder das Problem, dass mir da das Schriftliche fehlt, also die Beispiele fehlt. Ne? Wenn ich Referendar eine Klausur durchgehe und ihnen zeige, wo sind denn die Jammerargumente oder wo ist denn die Pauspapiermethode jetzt am konkreten Fall? Was bedeutet das? Dann bin ich natürlich mit dem Podcast auch wieder nicht so gut aufgestellt.
Ja, das stimmt. Aber nochmal zurück sozusagen auch zur Professionalisierung des juristischen Ausbildungssystems und des Referendariats. Also Sie machen das alles. Sie machen sich super viele Gedanken darüber. Wir haben über die Folge mal drüber geschrieben, Nerd fürs zweite Staatsexamen, weil Sie da auch Spaß dran haben. Das merkt man ja auch. Aber es machen ja leider nicht alle. Müssten wir da nicht viel professioneller einfach auch an die Juristenausbildung rangehen, weil am Ende des Tages sind es doch alles Menschen, die auch in sehr verantwortungsvollen und auch gesellschaftlich wichtigen Positionen landen.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Also ich finde das schwierig, weil ich schon auch ein gewisses Auseinanderdriften zwischen der praktischen Ausbildung und dem Examen an sich sehe, weil die Klausuren im zweiten Examen ja nicht unbedingt das sind, was man in der Einzelausbildung erlebt. In der Einzelausbildung weiß ich ja nie, was der Gegner im Zweifelsfall sagt. Im zweiten Staatsexamen bekomme ich den Sachverhalt abgeschlossen und komprimiert und es ist alles gesagt. Das macht einen riesen Unterschied. Ja, also eine gewisse Professionalisierung wäre wünschenswert.
Ja, plus die Welt dreht sich weiter. Also da haben wir noch nicht über KI gesprochen und so weiter und so fort. Aber gut, gehen wir noch mal ein bisschen rein. Sie hatten im Vorgespräch auch gesagt, dass vielleicht so ein richtiges duales Studium ja mal denkbar wäre in dem Zusammenhang. Auch noch mal so eine Idee. Aber im Sinne der Zeit, lass uns noch mal ein bisschen konkreter über das Referendariat sprechen. Also jetzt bin ich im Referendariat, bin Referendarin oder bin Referendar und habe jetzt einmal die Möglichkeit, von Ihnen sozusagen zu hören, worauf es wirklich ankommt. Wenn ich bei Ihnen in der Zwangsvollstreckungs-AG sitze, was geben Sie den Referendarinnen und Referendaren dann so mit und was beobachten Sie vielleicht auch abseits von dem, was wir eben schon besprochen haben, was da gerade so ein bisschen schief läuft?
Also meine Referendare bekommen relativ viele Unterlagen von mir. Meine Referendare bekommen, also meine Arbeitsgemeinschaft fokussiert sich wirklich auf das Klausurenschreiben. Also auf die Frage, was mache ich nachher in der Zwangsvollstreckungsklausur? Was ist mein Job oder in der Anwaltsklausur? Weil die Zwangsvollstreckungsarbeitsgemeinschaft deckt ja auch die Anwaltsstation ab. Ich erlebe in den Arbeitsgemeinschaften, dass das wirklich gut aufgenommen wird. Also meine Referendare mögen die Art des Unterrichts. Also ich habe da keine Ausfälle. Aber natürlich auch, dass es manchmal in anderen Arbeitsgemeinschaften nicht so gut läuft.
Ja, und inhaltlich, also inhaltlich didaktisch sozusagen, was sind denn die, jetzt nicht nur materiell rechtlich, sondern auch so menschlich, was sind denn die Probleme, die die Referendarinnen und Referendare haben, die man eigentlich lösen müsste, damit es bessere Examensnoten gibt?
Ich glaube, das ist wirklich eine schwere Frage.
Das ist eine schwere Frage, ja.
Ja, das ist wirklich eine schwere Frage. Ich glaube, das Referendariat, also viele wissen, kriegen das gar nicht so übereinander zwischen Einzelausbildung und dem, was nachher im Examen erwartet wird. Also ich glaube, das ist eine sehr große Verdichtung und es sagt einem auch keiner, wie man im Grunde am besten rangeht. Wir haben den Einzelausbilder, der einem Dinge sagt. Wir haben den AG-Leiter, der einem bestimmte Dinge sagt. Wir haben das Repetitorium, was einem bestimmte Dinge sagt und das in jeder Station sozusagen jeweils mal drei. Mhm. Das ist im Grunde so ein einzelfallbezogenes Wissen, was da vermittelt wird und jeder sagt es einem anders. Also ich erlebe auch ganz häufig, dass Referendare mir sagen, ja, aber mein Einzelausbilder hat das gesagt oder der letzte Arbeitsgemeinschaftsleiter hat das gesagt. Wenn ich sage, das können Sie so nicht machen, dann sagt mir jemand, ja, aber mein AG-Leiter hat gesagt, ich muss das so machen.
Ja.
Und dann hat man natürlich auch noch ein Auseinanderdriften. Jetzt bin ich noch zufälligerweise Prüferin und kann denen sagen, ja, pass auf, ich prüf's aber. Und war der andere auch Prüfer?
Ja.
Ich glaube, es nimmt sich natürlich auch jeder, der in der Ausbildung ist, ein Stück weit wichtig. Also wir sind ja alle Juristen, wir sind ja alle irgendwie super und dementsprechend haben wir auch immer Recht und dementsprechend wird ein Referendar mit lauter Rechthabern im Grunde konfrontiert, die meinen, sie haben das Rad erfunden, wie man es am besten macht. Es gibt sicherlich keinen Masterplan, wie ich da rangehe. Was ich nur sagen kann, ist, dass es wichtig ist, sich vom ersten Tag an mit dem Thema Klausuren zu beschäftigen.
Aber müsste es diesen Masterplan nicht gerade geben? Also ich meine, wenn ich Medizin mache, dann habe ich doch auch einen klaren Ablauf, wie so eine OP läuft und Checklisten und auch sozusagen ein Gefühl einer objektiven Bewertung. Also was Sie gerade beschreiben, wenn man das mal weiterdenkt, auch für die Examensklausur, dann kommt da ja schon so eher Pi mal Daumen. Ich bin jetzt mal gemein, ne? Aber dann käme da ja schon eher Pi mal Daumen bei raus, als jetzt eine wirklich nachvollziehbare Unterscheidung zwischen, ich sag mal, 6 und 7 Punkten oder 9 und 10 Punkten. Das spielt ja keine große Rolle.
Ja, ich bin schon der Auffassung, dafür mache ich das Prüfungsgeschäft auch lang genug und auch mit sehr unterschiedlichen Korrektoren. Ja, also es sind ja immer andere Zweit- und Erstkorrektoren, dass man uns Korrektoren im Grunde schon eine Klausur hinlegen könnte und wir würden alle zum Ergebnis kommen, die ist nicht mehr ausreichend oder die ist unbefriedigend. Weil der Unterschied entsteht dadurch, dass eine zumindest befriedigende Klausur eine gewisse Struktur hat, eine gewisse Subsumptionstechnik beherrscht wird und dann immer noch nicht alle Probleme des Falls gesehen werden. Aber die Basics, denke ich, sind wir bei den Prüfern schon d'accord. Aber ob man jetzt 6 Punkte oder 5 Punkte gibt, das ist natürlich schon im Grunde wie bei jeder geisteswissenschaftlichen Arbeit, wo Sie sich ja vielleicht auch schon in der Schule gefragt haben, warum habe ich auf diese Zusammenfassung alle Bewertungseinheiten gekriegt und mein Nachbar nur 3, ne?
Wie ist es denn aus Ihrer Sicht, was so die Notenverteilung angeht? Also wir haben ja immer so ungefähr eine Gaußsche Normalverteilung, aber ziemlich verschoben nach unten, weil wir halt doch viele haben, überproportional viele Menschen, die leider durchfallen beim Erstversuch. Müsste unser Anspruch nicht eigentlich auch sein, möglichst viele ins VB zu heben oder so über dies Bestehen zu heben, je nachdem, wo man sich da gerade so bewegt und nicht so sehr sozusagen einen Prüfungsapparat zu haben, wo sozusagen mehr oder weniger über die Jahre, wenn man sich das mal anschaut, so statistisch, dann kommt da halt immer so ähnliche Notenverteilungen raus, was mich auch immer schon irgendwie ein kleines bisschen gewundert hat.
Ja, da gebe ich Ihnen recht, dass man darüber nachdenken könnte, warum sind die Noten in Jura so schlecht, wie sie sind. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Examensnoten halt nicht alles sind. Sie können sicherlich ein wahnsinnig guter Jurist sein und trotzdem ein ausreichendes Examen gemacht haben, weil es da auf ganz viele andere Fertigkeiten, auch je nachdem, worauf Sie sich spezialisieren, ankommt. Aber da sind wir im Grunde wieder bei der Vorstellung, dass wir alle Juristen zu potenziellen Richtern machen.
Ja, okay, verstehe. Gut, dann lassen Sie uns zum Abschluss noch mal ein bisschen über die mündliche Prüfung sprechen. Wir haben jetzt über die schriftlichen gesprochen, bei der mündlichen. Wie sieht da so Ihr Tag aus? Erzählen Sie mal ein bisschen. Worauf achten Sie? Was ist da wichtig, wenn man das gut machen möchte?
Also bei der mündlichen Prüfung ist es so, mein Tag beginnt ganz früh, indem ich als Vorsitzender von der Prüfungskommission die Referendare erstmal zum Vorgespräch habe. Vor den Aktenvorträgen. In Hessen ist das mündliche Examen, Aktenvortrag, Zivilrecht, Strafrecht, öffentliches Recht. Hängt davon ab, wie viele Kandidaten man hat, wie lange dann die Prüfung dauert, das Prüfungsgespräch dauert. Ich versuche bei den mündlichen Prüfungen eine gute Atmosphäre zu schaffen. Erstmal für die Referendarinnen und Referendare, die sind natürlich sehr angespannt und aufgeregt in der Regel sind. Aktenvortrag ist wieder so ein Thema, was ja auch wieder so eine kleine Klausur ist.
Bevor wir darauf eingehen, kurze Frage zu dem Vorgespräch. Gibt es da strategisch Sachen, die man sagen sollte und manche Sachen, die man vielleicht auch nicht sagen sollte?
Ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil ich bin ich und ein anderer Prüfer würde das wieder ganz anders sehen. Also ich bin da leidenschaftslos. Ne? Okay. Also ich versuche immer so ein bisschen was aus den Personalakten zu finden, um ein bisschen eine persönliche Atmosphäre herzustellen. Andere machen das ganz anders. Also das, ich meine, es gibt bestimmte Dinge, die man nicht tun sollte, aber das sind Dinge, die uns im täglichen Leben, wenn wir mir jemanden begegnen, wahrscheinlich auch stören würden. Genau. Bei den Aktenvorträgen ist es so, auch da muss man halt eine Taktik haben und die ist eigentlich den Taktiken in der Klausur sehr ähnlich. Nämlich wieder Struktur innerhalb von kurzer Zeit, Jammerargumente finden, Ich meine, Aktenvortrag beginnt im Grunde schon bei der Wahl, bei der Wahl der Wahlfachgruppe, ne? Also das heißt, ich muss mir schon überlegen, in welchem Fach sehe ich mich in der Lage, einen Aktenvortrag zu halten. Bedeutet auch, dass ich natürlich da ein bisschen vertieftere Kenntnisse haben muss als ansonsten.
Ja.
Ja, die Prüfungsgespräche, auch da manchmal für mich als Prüferin schon bemerkenswert, dass ich manchmal Gruppen habe, die es schaffen, sich unheimlich nach oben zu ziehen. Aber es gibt genauso Gruppen, die schaffen es, sich wirklich ins Nirvana zu schießen, indem sie, also einer beantwortet eine Frage in eine relativ absurde Richtung und alle springen obendrauf. Ne? Das ist natürlich auch schwierig. Also ein bisschen einen kühlen Kopf bewahren können gehört dazu. Aber ja, Mai, also ob man das dann kann.
Aber machen Sie es mal konkret. Also, jetzt stellen Sie irgendeine Frage und wie sollte man die jetzt idealerweise adressieren? Haben Sie da vielleicht mal ein konkretes Beispiel für so ein Do und Don'ts für unsere Zuhörer?
Also ich hatte mal eine mündliche Prüfung, da habe ich geprüft einen Nachbarschaftsstreit, habe gesagt, also es kommt jemand zu Ihnen und der sagt, der Baum vom Nachbarn hängt über mir über einen Gartenzaun und ich möchte den weghaben. Was machen Sie jetzt? Und dann kam eine Referendarin auf die Idee und hat gesagt, ja, ich würde ein Beweissicherungsverfahren durchführen. Und dann habe ich erst mal gezuckt, das war jetzt nicht so meine erste Wahl gewesen. Und dann steigt man als Prüfer dann auch mal ein und sagt, okay, Beweissicherung, warum und wie geht das eigentlich und was ist das? Und dann gebe ich die Frage weiter und sage zu einem Kollegen, ja, würden Sie das auch machen? Und dann unisono, fünf Leute, ja, machen wir auch. Sage ich, ja, was ist denn das Ergebnis von einem Beweissicherungsverfahren? Ja, dass dann sichergestellt wird, wie der Zustand ist, habe ich gesagt, aber das ist doch gar nicht die Idee Ihres Mandanten. Ja, weil wenn Sie jetzt sagen würden zum Nachbarn, mach die Hecke weg, ja, dann ist doch im Grunde das erreicht. Da brauche ich doch vorher die Beweise nicht zu sichern. Also, ne, dass man so ein bisschen, ja, wie gesagt, ein bisschen an der Realität bleibt. Ja, das sind so, das hat schon auch was damit zu tun, sich auf das einzulassen, was gefragt wird und auch durchaus mal eine andere Position zu vertreten. Also gerade die Prüfungsgespräche im zweiten Staatsexamen. Da würde ich mir schon auch wünschen, dass die Leute das nicht nur als Frage-Antwort-Spiel begreifen, sondern es soll ja ein juristisches Gespräch sein, auch durchaus mal eine Meinung vertreten und versuchen, die zumindest zu begründen. Ja, man kann ja wirklich viel begründen, aber dass man mal so sieht, dass da so ein bisschen Reflexion auch dabei ist. Ich erwarte nicht, dass das dann wie aus der Pistole geschossen sofort jede Norm gekannt wird. Wüsste ich im Zweifelsfall auch nicht, aber so die Systematik. Ja, was steht denn eigentlich dahinter? Was ist denn Sinn und Zweck von einem Beweissicherungsverfahren zum Beispiel? Das sollte dann
Also
schon da sein, ja.
ja, also laut denken zum Beispiel ist, glaube ich, ein super Tipp, oder?
Ja, das würde ich auch sagen. Und zu gucken insgesamt in dieser Prüfungssituation, dass man nicht den Wald vor lauter Bäumen irgendwann nicht mehr sieht.
Wie schafft man das?
Einen Schritt zurücktreten. Und ich rede immer von Affen in unserem Kopf, ja. Also wir sind ja von Gedanken überflutet jeden Tag und es springt immer einer vor. Manchmal muss man die auch zähmen und muss sagen, pass auf, du bist jetzt gerade nicht dran. Ja, also, ne, sondern sich so ein bisschen einlassen, vielleicht auch mal eine Rückfrage stellen, wenn man auch was nicht verstanden hat. Ich habe Ihre Frage nicht verstanden oder wie haben Sie das gemeint? Auch nicht jeder Prüfer gelingt es, die Fragen gleich gut zu formulieren.
Das ist ein guter Punkt. Ich habe eher mal eine Rückfrage stellen, als dann irgendwie drauf losblabbern und falsch abbiegen. Ich würde noch mitgeben, wenn die Kollegin oder der Kollege gerade spricht, nicht sozusagen an heute Nachmittag denken, sondern mitdenken, weil es geht schneller, dass man drankommt, als einem häufiger mal lieb ist. Ja.
Ja.
Und ich glaube, ist es auch bei Ihnen so, dass Sie sagen, so ein Tag in der mündlichen hat auch so einen gewissen Verlauf? Also wenn jemand, ich spreche da jetzt aus Berlin und das ist auch viele Jahre her, aber bei uns war das so zum Beispiel, dass ich in der ersten und zweiten Prüfung wurden wir alle gleich stark drangenommen und auch in den Prüfungen, wo ich davor mal dabei war und das beobachtet habe. Und in der öffentlich-rechtlichen Prüfung, die war dann die dritte, wurden eher die Kandidatinnen und Kandidaten dann drangenommen, wo es noch so ein bisschen drum ging, ob die noch ein, zwei Pünktchen vielleicht mehr kriegen, weil sie die noch unbedingt brauchten oder so. Ist es bei Ihnen auch so, dass so ein Tag auch sozusagen sich so ein Bild der Prüflinge über den Tag entwickelt und man dann auch so ein bisschen variabel prüft?
Ja, durchaus. Also ich meine, zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, da kämpft jemand ums Überleben, würde ich natürlich da auch die Fragen schon so stellen, dass ich denke, ich versuche die leichtere Fragen an den zu geben und etwas komplexere Fragen an jemand anderes. Was auch noch eine ganz gute Idee ist, was man im zweiten Examen eigentlich auch in den Prüfungsgesprächen kaum hat, ist, dass durchaus auch mal jemand vielleicht das, was der Vordermann sagt, zusammenfasst. Dass man sagt, ich habe, also der Kollege hat jetzt, also ich habe das jetzt so verstanden, ne? Weil da manchmal kann man da auch einschreiten, weil manchmal entwickelt sich so eine Prüfung, dass man denkt, okay, jetzt habe ich das Gefühl, derjenige, den man gerade dran hat, der geht von einem ganz anderen Sachverhalt aus.
Ja.
Ne? Also durchaus
Ja.
auch noch mal sagen, also ich habe den Kollegen jetzt so verstanden und darüber hinaus kann man vielleicht noch das und das sagen. Also wie, was im Grunde jede gute Kommunikation ausmacht.
Ah, das
Ne?
ist ein guter Tipp, vor allem gewinnt man auch noch mal 3 Sekunden, um parallel so ein bisschen
Genau.
nachzuschärfen im Kopf. Ja,
Ja, oder
ja, ja.
beziehungsweise auch für sich selber es durchaus zu
Ja.
reflektieren. Also, oder zum Beispiel, also, ne, das habe ich jetzt zum Beispiel noch nie erlebt, aber dass dann einer sagt, also der Herr so und so hat jetzt das gesagt, das ist schon gesagt worden, das und das. Okay, aber das ist noch nicht gesagt worden, statt immer wieder das zu nehmen und zu wiederholen. Also, das würde ich für sehr viel professioneller
Ja.
halten. Ich habe noch eine Sache, wo ich zum Thema Aktenvortrag, was mir gerade einfällt, was uns mal sehr, sehr beeindruckt hat, das war ein Aktenvortrag im Zivilrecht und es ging um einen Verkehrsunfall. Und da ging es darum, dass ein Auto irgendwo unter ein Parkdeck gefahren ist, in die Richtung rein, in die andere Richtung wieder raus, von Nordosten nach Süden rein. Also man wusste eigentlich gar nicht, wo gefahren wurde. Und eine Referendarin hat einfach die Skizze hochgehalten, hat gesagt, also ich will es Ihnen jetzt mal gerade erklären und hat dann auf
Top.
diese Skizze gezeigt. Und wir haben alle so, ja, und das ist sowieso etwas, das sage ich auch immer wieder, wenn das JPA Anlagen abdruckt, dann nehmen Sie doch drauf Bezug. Ja,
Ja.
dann, ne, also dann benutzen Sie die doch. Die sind doch nicht dafür da, nur weil das JPA Papier verschwenden möchte. Also das war
Ja.
zum Beispiel, das war extrem. Also das war richtig, richtig toll. Ja.
Und das ist so interessant, weil das hat erstmal ja gar nichts mit Jura zu tun.
Ja.
Aber es hat was mit anwaltlicher oder auch volljuristischer Tätigkeit zu tun, aber nicht mit materiellem Recht. Das ist der entscheidende Punkt.
Das
Ja,
ist sowieso, also bei all dem, was man über Klausurtaktik sagen kann, ist mein Eindruck, dass das im materiellen Recht ist es nicht mehr so schwer wie im ersten Examen. Das Schwere im zweiten Examen ist, ganz fokussiert auf die Jammerargumente einzugehen und die einzubauen, wie in so ein Register. Also zu sagen, das ist das Jammerargument, das kommt in der Struktur an die Stelle, an die Stelle, an die Stelle.
Okay, abschließend eine Frage. Gibt es bei der Wahl der Station, weil das ja auch ein wichtiges Thema ist im Referendariat, irgendwie aus Ihrer Sicht Stationen, die sich besser oder weniger gut eignen? Was sollte man machen? Wonach sollte man da auswählen? Zählen vielleicht die großen Namen für den Lebenslauf? Zählt Auslandserfahrung? Was raten Sie in dem Zusammenhang?
Sie meinen jetzt die Wahlstation?
Ja, oder auch die sonstigen Stationen. Also mich
Okay.
fragte neulich bei einer Veranstaltung in Bielefeld, habe ich einen kleinen Vortrag gehalten, jemand, würdest du eigentlich nochmal zum Bundeskartellamt gehen, weil das irgendjemand auf LinkedIn gesehen hatte, dass ich da in der Verwaltungsstation war. Meine Antwort war ja, weil war eine super gute Zeit, ich habe viel gelernt, aber hätte ja auch ganz anders sein können.
Ich kann natürlich nur aus meiner kleinen Richterwelt berichten, weil meine Kollegen sind Richter in der Regel. Also nicht nur in der Regel, sie sind Richter. Und sage ich mal, also was mir, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Ich kann verstehen, dass man das Referendariat dazu benutzen möchte, möglichst irgendwo einen Fuß in die Tür zu bekommen, auch nochmal die große, weite Welt zu sehen. Für die Examensklausuren ist das nicht unbedingt förderlich, würde ich sagen. Ja, also insbesondere, wenn man sich halt sehr viel Stress macht in der Anwaltsstation oder auch viel durch die Weltgeschichte reist oder unabhängig vom Referendariat in andere Bundesländer geht und nicht an AGs teilnimmt, glaube ich, ist das eher kontraproduktiv. Ich denke, weil die wirklich Top-Referendare, die Top-Juristen, die schaffen es auch, mit diesem Aspekt sehr gute Klausuren zu schreiben. Ja, aufgrund von Begabung und aufgrund, weil sie einfach top aufgestellt sind. Aber der Normalreferendar muss gucken, dass er in dieser doch verdammt kurzen Zeit von 2 Jahren sich auf diese Examensklausuren vorbereitet. Und da glaube ich nicht, dass es besonders hilfreich ist, wenn man 24/7 in der Anwaltskanzlei unterwegs ist oder irgendwo in der Weltgeschichte rumgondelt. Also Das halte ich für ein Problem.
Vielen Dank, Frau Fambach, dass Sie so ein bisschen Einblicke gegeben haben, wie das Prüfungswesen aus Ihrer Sicht aussieht und wertvolle Tipps für unsere Zuhörenden. Alles Gute.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.